Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch des Propheten Daniel fortsetzen können und wir sind heute beim zweiten Kapitel vom Rätsel zur Offenbarung. Bevor wir uns jedoch das Kapitel anschauen, wollen wir uns erinnern, dass es nichts gibt, was nicht einem Zwecke dienen muss. Und das Buch des Propheten Daniels dient zum Zwecke der Vorbereitung von Lehrern. Diese Lehrer sind gerufen, in einer gewissen Zeit das, was sie aus diesem Buch lernen, zu verkündigen. Und das ist die letzte Zeitperiode dieser Erde und das ist unsere Zeit. Das heißt, es wurde geschrieben für uns, damit wir es weitergeben können. Das Ziel ist, viele auf den Weg der Gerechtigkeit führen. Das ausführende Organ ist der Lehrer, die Kinder Gottes. Wir, die wir berufen sind, ein jeder von uns, der sich sieht, berufen von Gott, der ein Kind Gottes wird, ist automatisch berufen, ein Lehrer dessen zu sein, was die Welt wissen muss, um befreit zu werden. Dann, was brauchen wir, damit wir es lehren können? Wir brauchen eine Offenbarung der Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Und woher sollen wir diese nehmen, außer aus Gottes eigenem Handeln? Und das ist hier ganz besonders in dem Buch des Propheten Daniel beschrieben. Aus dem Handeln Gottes mit den Umständen, die passiert sind in diesem Universum, können wir erkennen seine Liebe und seine Gerechtigkeit. Und so können wir sie verkündigen und lehren. Nicht wie eine Theorie, sondern durch unser eigenes Leben. Dafür müssen wir natürlich eine Erkenntnis haben der Gesetze Gottes, des Grundgesetzes Gottes, der Selbstlosigkeit, welches der Maßstab für jede Interpretation ist. Wir erinnern uns, dass Gott in diesem Buch eingreift. Die Frage ist, warum greift er ein? Um das zu verstehen, müssen wir die Frage beantworten können, warum greift Gott nicht ein in gewissen Situationen? Und warum greift er so ein, wie er eingreift, nicht nach dem, wie wir es uns vorstellen? Deshalb ist es wichtig zu wissen, Gott ist die einzige Quelle für alle Kräfte, für alles, was es gibt in diesem Universum. Er macht alles aktiv, das heißt, nichts, was er tut, ist nicht aktiv. Deshalb hat er auch alle seine Geschöpfe als aktive Geschöpfe gemacht. Das heißt, jedes Geschöpf muss diese Mittel, die aktiv sind, anwenden und sie umsetzen. Nach dem Grundgesetz, jeder muss nehmen, um zu geben. Und nach diesem Gesetz wissen wir ganz genau, dass Gott Liebe und Gerechtigkeit ist und dass er völlig selbstlos sein muss. Weil nach dem Gesetz wissen wir, wie Gott ist. Weil es gibt nichts, was er geschaffen hat, was nicht so funktioniert. So, er hat aber auch in diesem Universum Geister und Wesen gemacht, Seelen zum Beispiel, die einen Geist mit Moral besitzen. Und diese Wesen wurden gemacht, in eigener Verantwortung zu handeln. Und würden diese Wesen alle ihre Verantwortung wahrnehmen, dann müsste Gott nie eingreifen. Das heißt, wir definieren das Eingreifen Gottes als etwas, das notwendig ist, dadurch, dass etwas kaputt gegangen ist. So, jedes Eingreifen Gottes ist zum Guten aller Beteiligten im Universum aufgrund dessen, dass etwas passiert ist. Und wir haben gesehen, dass Lucifer und diese Erde in eine Not gefallen sind und jetzt macht Gott diese Erde zum Schauplatz, wo diese Not behoben werden soll, nicht nur für die Erde selbst, sondern für alle Beteiligten, weil er möchte, dass sein Universum, seine Geschöpfe mit Moral nie in Fürchten, im Sinne Angst haben, etwas zu tun, das ihnen negative Konsequenzen bringen sollte. Oder etwas tun, nur um etwas Positives zu erreichen. Gott möchte, dass jeder aus Überzeugung handelt. Deshalb findet hier auf dieser Erde in diesen 7000 Jahren, wie wir gesehen haben, letztes Mal ein Prozess statt, um den Selbstbetrug zu entfernen. So, Gott kann eingreifen und das, was kaputt gegangen ist, helfen, weil er über seine aktive Kraft zu jedem Zeitpunkt Zugang hat, weil jeder benutzt seine aktive Kraft. Deshalb kann er sie zurücknehmen, er kann sie nur teilweise ausüben lassen und er kann sie umleiten. Aber egal, was er tut, er greift nur ein, um aus der Selbsttäuschung zu befreien. Und hat er das Universum wieder aus der Selbsttäuschung befreit, dann muss er nie mehr eingreifen. Das heißt, dann funktioniert jedes Geschöpf entsprechend seiner Bestimmung oder seiner Schöpfung. Und die Wesen mit Geist, mit Moral erfüllen diese, nicht weil sie Angst haben, sondern weil sie sich freuen und überzeugt sind. Sie tun das Richtige, weil es richtig ist, nicht weil sie dazu gezwungen sind. So, jetzt kommen wir zum Kapitel 2, wo wir wiederum Gottes Handeln sehen wollen, weil er spielt ja die Hauptrolle und das ist so faszinierend zu sehen. Was tut Gott im Kapitel 2? Er gibt König Nebukadnezar einen Traum. Dieser große Mann hat seine Beschäftigungen in seinem Herzen und Gott findet etwas Interessantes an diesem Mann. So greift er ein und gewährt dem Nebukadnezar etwas, was normalerweise einer normalen Menschen er nicht gewähren würde. Er ist immerhin die höchste Autorität auf dieser Erde unter den Menschen. Er ist der Weltherrscher. Und da dieser Weltherrscher sich Gedanken macht für die Zukunft, offenbart ihm Gott in einem Traum die Zukunft. Allein der Weltherrscher vergisst den Traum. Das heißt, er kann sich an ihn nicht mehr erinnern. Ob das nun seiner Vergesslichkeit zugute kommt oder ob Gott es ihn hat vergessen lassen oder besser gesagt, ihm es nicht in Erinnerung gebracht, das weiß nur Gott. Auf jeden Fall ist die Tatsache so, der König Nebukadnezar weiß seinen Traum nicht mehr. Und das ist ja nichts Unnatürliches. Die meisten unserer Träume wissen wir nicht. Und so mag es manchmal sein, wir wachen auf und etwas ist nicht da und man kann sich an den Traum nicht mehr erinnern. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und Nebukadnezar will aber den Traum wissen. So, wozu hat er jetzt Weise und Astrologen und Zauberer sozusagen in seinem Lande? Er ruft sie, sie kommen alle vor ihn und er sagt ihnen, schaut, ich habe einen Traum geträumt und ich weiß nicht mehr, was er war und ich brauche sowohl den Traum als auch seine Deutung. Und die Weisen können dafür nichts antworten und er gibt ein Todesdekret über alle Weisen und Sterndeuter, weil sagen sie, sind zu nichts wert, also warum sollen sie leben? Daniel und seine Freunden gibt Gott den Traum und seine Deutung, weil sie es sich erbitten. Dadurch haben sie einen Weisheit und Verstand. König Nebukadnezar befiehlt Daniel, Speisopfer und Rauchopfer zu bringen und betet dann den einzigen Gott an. Daniel und seine Freunde werden zu den höchsten Ämtern in ganz Babylon gesetzt. Nebukadnezar tut das. So, das ist die Geschichte des Kapitel 2. Ein nicht mehr erinnerbarer Traum. Die Weisen sind hilflos. Nebukadnezar will sie töten. Daniel erbittet sich eine Frist. Er bekommt von Gott den Traum und seine Deutung. Er erklärt sie dem König. Der König ist begeistert, fasziniert und fällt sogar vor Daniel nieder auf die Erde und befiehlt ihm, Speisopfer und Rauchopfer zu bringen, wie einem Gott. Und er erhöht Daniel zur höchsten Position. Und dieser da er ja gern mit seinen Freunden zusammenarbeitet, tut sie auf die drei höchsten Stellen im Land. Und so sind die Diener Gottes an der höchsten Stelle unter dem König. Wenn man das so betrachtet, dann sieht man ein Handeln Gottes. Er greift ein, um die Selbsttäuschung, das Licht über Gott, über das Problem des Menschen zu bringen. Und es ist fantastisch, wie schnell so junge Menschen, man muss sich ja vorstellen, wie ja nicht, vielleicht waren sie nur 19, 20 Jahre alt, und sie werden zu den Lichtern im ganzen Land. Das, weil sie treu sind. So, ich möchte hier ein bisschen die Weisheit Gottes vergleichen mit der Weisheit der Menschen. Hier haben wir Daniel und seine Freunde und die Weisen Babylon, Astrologen und so weiter. So, wir haben hier Menschen, die sich von Gott leiten lassen und Menschen, die sich auf sich selbst verlassen und auf ihre eigene Weisheit. So schauen wir uns die Situation an. Als der König ihnen sein Anliegen sagt, dann sagen die Weisen, richtig, oder? Was du, König, dir wünschst, ist keinem Menschen möglich. Sie erkennen klar ihre Grenzen, aber sie legen sich fest. Sie sagen, wir können das dir nicht offenbaren. Ist doch klar, warum der König zornig wird und sie dann zum Tode verurteilt. Was tut Daniel, als er hört über die Situation, dass er getötet werden soll und seine Freunde? Weil sie waren ja auch unter den Weisen, aber offensichtlich waren sie zu dieser Sache nicht gerufen worden. Sie waren ja noch Frischlinge, wenn man so will. Weiß Daniel nicht, dass das, was der König verlangt, eine Unmöglichkeit ist? Zu wissen, was er geträumt hat, das weiß er. Das weiß er genauso wie die Weisen Babylons. Aber Daniel tut etwas, was sehr, sehr klug ist. Nämlich er legt sich nicht fest, dass er es nicht durch Gottes Hilfe doch erreichen kann. Das ist so fantastisch. Würde der Mensch seine Grenzen erkennen, könnte er weise werden. Aber jetzt hier erkennt der Mensch seine Grenzen, aber er legt sich fest. Ich erinnere da an Petrus, als sie zusammen mit dem Heiland sind und der reiche Jüngling kommt zu ihm und fragt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Und Jesus sagt ihm, du musst alles weggeben, den Armen, und dann komm und folge mir nach. Und er geht traurig davon, und Jesus sagt, es ist schwer, dass ein Reicher ins Himmelreich Gottes kommen könnte. Und dann entsetzen sich die Jünger und sagen, aber wer ist dann fähig? Und dann sagt Jesus einen entscheidenden Satz. Er sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das bedeutet, Gott kann den Menschen Fähigkeiten verleihen, Dinge und Erkenntnis schenken, die über sein Limit, ich sage jetzt mal, eines Menschen hinausgehen, weil er ja Gott ist. Und Gott hat uns ja auch so gemacht, dass unser Geist ständig nach Erkenntnis forscht und sich ständig ausdehnen soll in Erkenntnis und sich nicht festlegen, ob es geht oder nicht. Nun, es gibt Dinge nach dem Gesetz, die nicht gehen. Aber wenn es um Erkenntnis geht, wenn ein Arzt etwas wissen muss über einen Menschen, wenn er wissen muss, wie er funktioniert, wie Gott ihn gebaut hat, soll er sich limitieren an die Erkenntnis, die die Menschen so haben? Soll er sich festlegen, wir wissen das nicht? Wer kann schon sagen, woher Krebs kommt? Wer kann schon sagen, woher die Krankheit kommt? Ob es jetzt Diabetes oder was auch immer es ist? Sollen wir uns festlegen auf das, was ein Mensch ergründen kann? Oh, wenn ich mich auf das hätte festgelegt, auf das, was geschrieben steht, auf das, was in den Büchern zu finden ist, dann wäre ich nie dahin gekommen, zu erfahren, woher die Krankheit kommt und wie der Mensch funktioniert. So, ja, der Mensch hat Grenzen und Limits. Aber zusammen mit Gott kann er darüber hinausgehen. Er kann eine Erkenntnis gewinnen, die sonst keiner gewinnen kann. Deshalb, wenn die Dinge zu komplex sind, so wie man heute manchmal annimmt, dann sagt man, das geht nicht. Lass uns es doch erforschen. Lass uns doch schauen, wie funktioniert etwas und wie funktioniert es nicht, bevor man sich festlegt. So, Erkenntnis ist unendlich. Wir können weiter und weiter und weiter gehen, ohne uns je festzulegen, dass wir das nicht begreifen könnten. Es mag vielleicht eine Ewigkeit dauern, bis wir dahin kommen, aber es ist ein wachsender Prozess. Unser Geist wurde nicht gemacht, dass er an Erkenntnis nicht ständig zunimmt. Deshalb, wenn wir noch etwas nicht wissen und wenn wir vor eine Situation gestellt werden, die noch nicht klärbar ist, geben wir doch nicht auf, oder? Weil wir haben ja eine Quelle, wo wir nachfragen können. So, Daniel erbittet sich eine Frist, Zeit zum Erforschen der Dinge. Er hat ein Modell gelernt, so er schon wahrscheinlich in den frühen Kindheitsjahren, das hat er schon im ersten Kapitel angewandt, nämlich Experimente zu machen. Fristen setzen, lass es uns doch mal ausprobieren, lass es uns nicht einengen, sondern schauen, was können wir finden. Und ich finde das so schön, wie er im ersten Mal Erfolg hatte. Als er sagte, lass es doch uns ausprobieren. Lass es uns doch sehen, 10 Tage. Und jetzt sagt er, jetzt, wir wissen nicht, wie viele Tage er verlangt hat. Vielleicht waren es nur 3 Tage oder 1 Tag. Wir wissen es nicht. Aber er hat ein paar Tage verlangt. Und dadurch steht Daniel unter denen, die für andere Menschen eingetreten sind und die Weisen und die wie Chaldeer und alle die Astrologen gerettet hat im ganzen Land Babylon, weil sie wären alle umgebracht worden. Damals hat man nicht gefackelt mit des Königs Gebot. Es musste ausgeführt werden. So erbittet sie eine Frist um Erforschen der Dinge. Die Weisen sehen keine Notwendigkeit, weiter zu forschen. Sie wissen ja alles. Versteht ihr? Ich sehe das in, das ist so krass zu sehen bei, in der Wissenschaft, in der Medizin, aber auch in der Theologie. Man legt sich fest an Sachen, die man erforschen könnte. Man sagt von vornherein, das geht nicht, das kann man nicht wissen, obwohl man den, der alles gemacht hat, noch nicht konsultiert hat dazu. Ich finde das nicht ein gutes Vorgehen, weil dann bleibt man auf dem ursprünglichen Niveau und wächst nicht. Daniel und seine Freunde wachsen über das, was menschlich möglich ist, hinaus, weil sie das Prinzip kennengelernt haben. Ich kann Gott fragen und er kann mir die Dinge offenbaren, wenn er will, so sie wichtig sind. Und so habe ich Gott gefragt. Meine Erkenntnis, die mir Gott gegeben hat, kommt von Fragen, dass ich ihn nicht Ruhe gelassen habe und gesagt, du musst mir helfen, den Menschen zu verstehen. Und so kann ich, und ich hoffe, wir alle, durch die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, mit David dieses Loblied einstimmen in dem Kapitel 2, Vers 20. Darüber lobte Daniel den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Stärke. Wisst ihr, Erkenntnis macht unheimlich glücklich. Was mich trägt und macht, dass ich nicht aufhöre in meiner Tätigkeit und mich antreibt, ist die Erkenntnis, die wunderbare Botschaft, die mir Gott gegeben hat. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist eitel Licht. Und jetzt wird er sehr persönlich. Ich danke dir und lobe dich, Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihest und jetzt offenbart hast, darum wir dich gebeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. So, nachdem Gott ihnen den Traum und die Deutung gegeben hat, können sie vor den König treten. Daniel lobt Gott. Warum? Hat er ihm für ihn die Erkenntnis gegeben? Nein. Aber stellt euch vor seine Freude, dass er vor den König treten kann und dem König etwas offenbaren kann, was kein Mensch kann. Und woher kann er es? Kann er es von sich? Nein. Aber er ist nicht limitiert worden durch seinen menschlichen Verstand, nicht nachzufragen. Nicht zu gehen zu dem Gott und zu sagen, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist eitel Licht. So Gott weiß alles. Er hat verheißen hier dem Jeremia, sag er, komm und frag mich, und ich werde dir Dinge offenbaren, die du nicht kennst. Meine Lieben, wir kommen nur deshalb nicht weiter in unserem Studium, weil wir Gott nicht fragen, weil wir nicht erforschen, weil wir nicht sagen, Herr, du musst uns das erklären, wenn du willst. Ich habe Gott so gesagt, wenn du willst, dass ich ein guter Arzt bin, für dich arbeite, für deine Patienten, dann musst du mich ausbilden, weil ich will es ja nicht für mich. Wollte er es für sich? Nein. Ja, man könnte sagen, na ja, sein Leben hing davon ab. Aber es war ja eh nicht sein Leben, es war Gottes Leben. Und er hatte ihn aus Babylon, aus Jerusalem befreit. Es ist nicht umgekommen in dem Kampf. Gott hat sein Leben bewahrt. So diese Freunde können etwas dem König sagen, was kein Mensch tun kann. Und das ist der Traum. Und seine Deutung. Das Traumbild, der Traum ist einfach. Der König sieht diese Dinge alle, dieses Traumbild und diesen Stein, der vom Himmel kommt, von keiner Hand bewegt und zerschlägt das ganze Bild. Und der Traum ist wahr und die Deutung ist, das erste Königreich ist Babylon, das Haupt aus Gold, dann Medo-Persien, Silber, dann Griechenland aus Bronze, dann das Römische Reich, das Eiserne Reich und dann die gemischten Reiche, teils Eisen und teils Ton. Und dann kommt dieser Stein, welcher ist das Königreich Gottes. So der Daniel erklärt diesen Traum und er sagt in Vers 44, aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein ander vollkommen. Es wird alle Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht. Was für eine Offenbarung. Was für ein Kapitel. 2500 Jahre zuvor. Offenbart Gott dem König Nebukadnezar, der ja in seinem Herzen wissen wollte, was wohl kommen wird nach ihm. Und dieser große Gott offenbart ihm die Zukunft. Er offenbart ihm, wie viele Reiche kommen werden, bis das Königreich Gottes kommt. Und das Königreich Gottes ist das, wo seine Heiligen die Erben von sind. Es ist ein ewiges Königreich, das nimmermehr vergehen wird, weil der Irrtum ist aus dem Menschen entfernt worden. Wir werden sehen, wie Gott dem König Nebukadnezar hilft, seinen Irrtum zu entfernen. Wir sehen, wie er dem Darius, dem König von Medopersien, hilft, seinen Irrtum zu entfernen. Zumindest so viel können wir aus der Geschichte, weil so lange geht Daniel und er hat Einfluss auf dieses Entfernen, auf dieses Licht. Und wenn man dann sieht, die Dekrete, die der König gibt, erkennt man, dass das ja nicht vor Ort geblieben ist, sondern dass sich das ausgebreitet hat in die ganze damalige Herrschaft dieses Königreiches. So, wir haben einen Gott, er kann Geheimnisse offenbaren. Wir können zu ihm hinkommen und er ist derjenige, der am Ruder aller Dinge ist, weil alle Kräfte eines jeden Königs seine sind. Weil keines der Geschöpfe hat irgendetwas aus sich selbst. Deshalb ist jedes Geschöpf angewiesen auf das, was er nehmen muss von Gott. Und so kann Gott in einem außerordentlichen Eingreifen durch die Geschichte dieser Erde zu diesem Endpunkt kommen. Und er kann ihn voraussagen. Er kann ihn auch vorausberechnen. Wir werden sehen, wie genau er an Zeiten er diese Reiche hier berechnet in den nächsten Kapiteln. Und er kann auch sagen, dass dieses Königreich nimmermehr zerstört wird. Wie soll es denn zerstört werden? Die Zerstörung konnte nur eintreten in dieses Universum, auf diese Erde kommen. Und es kann nur kommen, weil man im Irrtum ist. Weil man auf etwas baut, was Sand ist, was nicht hält. Und das ist das, dass man denkt, man könnte jemand sein, der man nicht ist. Nun, wir alle sind geboren mit diesem Irrtum, dass wir denken, wir sind Götter. Dass wir die Weisheit, ich sage jetzt mal so, gegessen haben von Kind auf. Aber wir beweisen doch nur, wie Paulus schreibt, unsere Torheit. Und Gott beweist seine Weisheit dadurch, dass er uns befreit. Deshalb ist das Kreuz die Weisheit Gottes, weil sie es befreit vom Irrtum. Es ist die Weisheit per se. Oh, dass wir das begriffen. Und ich hoffe, wir werden es. Wir werden in diesem Studium tiefer und tiefer gehen und werden sehen, wie alles ein Chor ist in der ganzen Heiligen Schrift und wie Gott alle Dinge zum Besten führt. Und wenn jemand dann dennoch verloren geht, dann, weil er festgehalten hat, weil er sich festgelegt hat in seiner Unkenntnis und geblieben ist in dem Stand, wie er geboren ist. Ich hoffe, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen in dieser auf dieser Welt, dass wir es ernst nehmen. Gott zu unserer Weisheit machen, damit wir eines Tages, nicht für uns, sondern für unseren Gott, für den Zweck, dass er befreien will, das Universum und jeden Menschen vom Selbstbetrug, stehen können von den Herrschern dieser Welt und Zeugnis geben von einer Weisheit, die menschlich nicht ist, sondern göttlich. Amen.